Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BKW. Kostensparen dank Energielösungen und einen entscheidenden Beitrag an eine nachhaltigere Zukunft leisten. Wir machen Lebensräume lebenswert.
NZZ Megahertz. Staffel 2 Hard Feelings. Hallo, ich bin Meng Tian, dein Host für die zweite Staffel Hard Feelings. Als Musikerin ist mir Angst nicht fremd. Also ich habe sehr früh angefangen, Klavier zu spielen und als Kind habe ich mal einen Stufentest ablegen müssen. Damals ging es noch um Klassikmusik und da hatte ich wirklich Angst, mich zu verspielen. Mit Angst verbinden ganz viele nichts Positives. Mein Gast heute sieht es anders. Sebastian Keck ist Hip-Hop-Musiker und Autor. In 2017 hat er mit 39 Jahren prägende Erfahrungen mit Angst gemacht. Erstmal herzlich willkommen, Sebastian.
Hi, grüß dich.
Sebastian, wenn du die Angst mit einem Wetterzustand vergleichen müsstest, wie würde der aussehen?
Wahrscheinlich Donner, Gewitter, raue See, ein Boot auf rauer See, das am Kentern ist, würde ich jetzt mal metaphorisch ausdrücken.
Und ist es Sommer, ist es Winter, ist es kalt oder ist es warm?
Ja, schon wahrscheinlich sehr düster und sehr kalt und alles sehr dystopisch, denke ich mal.
Wie fühlte sich diese Angst für dich an?
Bei einer Angststörung ist ja, dass es quasi aus dem Ruder läuft, dann das eigentlich Beängstigende bzw. Medizinische zu Bearbeitende.
Da warst du 39 Jahre alt, als das passiert ist. Mhm. Was war da genau los?
Das war ja quasi ein Einbruch in meinem Leben quasi mit der Geburt meiner Tochter und beruflichem Peak quasi, also Höhepunkt und dann dieses Einbrechen, Zusammenbrechen in Form von Panikattacken und Angstattacken quasi. Und das war ja klar dann eine Sache, die man quasi bei einem Therapeuten behandeln lassen muss.
Also es war nichts Unbekanntes, dass irgendwie man Angst vor der Zukunft hat oder so, sondern wirklich die Gegenwart, die einen überfordert hat oder dich überfordert hat dann.
Ja, zunächst die Gegenwart, die man halt nicht so wahrnimmt, wenn man, also ich habe damals halt noch gekifft, das muss man auch noch dazu sagen, ist auch bei vielen, die Alkohol trinken, um diese Zustände zu unterdrücken oder wegzudrängen, und dann macht's natürlich umso mehr irgendwann Peng und ploppt es dann auf, weil man das halt jahrelang unter den Teppich gekehrt hat, beziehungsweise als Mann kommt auch noch dazu, diese ganze toxische Männlichkeit. Und Hip-Hop auch noch dazu, auch noch sehr toxisch, dass man das halt Gefühle mehr oder weniger weggedrückt hat und dann diese überbordernde Angst quasi irgendwann rausschießt.
Die zeichnete sich wie aus im Sinne von körperlicher Anspannung oder irgendwie Schweißausbruch? Oder was hattest du denn so körperliche Symptome?
Ja, einfach diffuse Angstattacken, Panikattacken, Herzrasen, ständige Zukunftsängste, Gedanken, die sich kreisen und in Panikzuständen enden quasi.
Du bist ja in der Hip-Hop-Band Freidenker und wenn man die Diskografie mal von deiner Band anschaut, 5 Alben in 10 Jahren, Zusammenarbeit mit namhaften Produzenten und Labels, das während den aktiven Musikerjahren auch noch die Werbeagentur gegründet, war der Druck also wirklich einfach sehr lange angestaut und irgendwann mal ging es einfach nicht mehr? Oder also wenn du sagst, du hast damals gekifft, dann ein Ausbruch, ein besonderer Tag, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
Natürlich kann man darüber nur spekulieren, weil das alles so eine vage Sache ist. Also ich habe schon irgendwie gespürt bei der Geburt meiner Tochter, dass da irgendwas kommt, was mich überfordern wird. Und das auch natürlich so eine kleine Tochter halt auch einen dann 24/7 irgendwie einnimmt. Das war mir schon irgendwie klar, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig wahrgenommen, beziehungsweise mehr so ein bisschen weggedrängt, glaube ich. Also so im Rückblick wage ich zu beurteilen, dass es das war.
Es hört sich also alles eher diffus an in dem Moment, wie das eigentlich eingebrochen ist. An welchem Punkt war es dir denn klar oder ist dir denn bewusst geworden, das geht nicht mehr so?
Also das Problem ist dass ich kaum mehr geschlafen habe. Mhm. Das war so ein Faktor. Also ich bin kaum mehr vor 3 Uhr morgens eingeschlafen, weil ich halt so viel im Kopf hatte, Projekte, Tochter, alles Mögliche. Und irgendwann macht der Körper halt auch nicht mehr mit, wenn du irgendwie so 3 Stunden am Tag schläfst. Mhm. Dann halt noch diese Aufwachen mit Panik und Schweiß und ja, das halt irgendwann führt sowas zum Zusammenbruch. Also und ich bin dann hier in Stuttgart zu einem Therapeut gegangen. Rückblickend, ja, war der nicht so gut. Und ich habe halt irgendwann dann die Reißleine gezogen, weil ich einfach nicht mehr konnte und habe mich dann in einer Klinik angemeldet auf Empfehlung von jemand. Das war aber nicht die richtige, also da waren auch fast nur Alkoholiker und so Suchtkrankheiten. Da bin ich wieder gegangen nach einem Tag und habe mich dann in einer anderen im Schwarzwald angemeldet. Und ja, schlussendlich war ich dann da, wollte eigentlich nur 4 Wochen hin, war dann da aber fast 5 Monate.
Aber du hattest noch die Kraft, dich selber eigentlich sozusagen anzumelden für eine Klinik und auch noch eine andere Klinik dir auszusuchen, wenn die erste nicht passend war?
Ja, ich habe ja irgendeinen Ausweg gesucht und irgendeine Rettung. Also insofern, ich kann es auch jedem nur empfehlen. Ist natürlich stark stigmatisiert, so eine Klinik, bei mir auch. Ich hatte so auch den Gedanken, die rennen da in Zwangsjacken rum und alle sind verrückt. Habe auch heute noch damit Probleme und habe es immer bewundert. Da, keine Ahnung, waren irgendwelche Anwälte oder Lehrer und die haben das alles so als Reha-Klinik gesehen, so zum Relaxen oder zum Auskurieren. Und für mich war es halt so das Ende der Gesellschaft. Ich bin ganz unten angekommen und das war schon so ein bisschen Gang nach Canossa, da hinzugehen, für mich persönlich.
Und wie hat deine Familie darauf reagiert? Also wenn du sagst, es ist schambehaftet, ist das irgendwie historisch bedingt, dass man so denkt?
Ja gut, man kennt ja so, als Jugendlicher kennt man ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber kennt man ja immer so diese, da gibt's ja diese eine, sagen wir mal, Irrenanstalt und dann so im Spaß sagt man ja, du endest dort oder du endest da und kennt ja wahrscheinlich jeder so diese Sprachwendung. Und ich glaube, das ist schon, speziell auch in Deutschland noch, sehr einfach stark ein Tabuthema, und dieses Tabuthema aufzubrechen, ja, habe ich dann ja später auch als Aufgabe gesehen, indem ich dann ein Buch drüber geschrieben habe. Also das war ja dann quasi so meine Befreiung aus dem Ganzen.
Sebastian Keck ist 1978 geboren und lebt in Stuttgart. Er ist Mitglied der Hip-Hop-Band Freidenker. Diese stand unter anderem unter Vertrag bei Herbert Grönemeyers Label. Seit 2006 ist Sebastian außerdem Inhaber und Geschäftsführer einer Werbeagentur. Er hat mit 39 Jahren ein Burnout erlitten und danach kamen Depression, Angststörung, Therapien und Klinikaufenthalten. Über all diese Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben. Das heißt, meine beschissene Angst und ich. Also es sind jetzt viele Begriffe gefallen, Burnout, Angststörungen, Depressionen. Mhm. Was war genau deine Diagnose?
Also meine genaue Diagnose war generalisierte Angststörung. Es gibt keine Depression ohne Angst, es gibt keine Angststörung ohne Depression. Diese verschiedenen Gefühle muss man zwar einordnen und sortieren und es ist bestimmt auch gut, eine Diagnose zu haben, aber im Grunde ist es ein Topf, was da alles reinfällt und da kann man nicht irgendwie sagen, ich habe nur einen Burnout. Burnout ist ja auch mehr oder weniger ein Modebegriff. Oder ich habe nur eine Depression oder nur eine Angststörung. Ich glaube, das spielt schon alles miteinander und interagiert miteinander.
Und wenn du das nochmal auf dich konkretisieren würdest, jetzt im Rückblick schon fast, wovor hattest du wirklich Angst?
Ja gut, bei einer Angststörung oder bei Panikattacken ist ja das ganz schwer zu lokalisieren oder festzumachen. Das ist ja das eigentliche, der eigentliche Knackpunkt der Krankheit. Also dass quasi dieses Diffuse, dass auf einmal so eine Flut an Gedanken und negativen Gedanken auf einen einströmen. In einer Depression ist es mehr die Vergangenheit, was dann da Einfluss nimmt. Bei einer Angststörung mehr die Zukunft. Im Endeffekt ist aber alles das Gleiche, also das so richtig sortieren, wenn man das so richtig sortieren kann, dann ist das der Weg raus aus der Krankheit, indem man es aufschreibt oder mit einem Therapeut durchspricht. Im Endeffekt geht es ja darum, dann wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, also diesen Fokus stark wieder auszulegen und seine Gedanken quasi wieder richtig zu fokussieren und aufs Jetzt quasi zu konzentrieren.
Und das war auch die Therapie oder Verhaltenstherapie, die so verlief?
Ja, also ich hatte ja mehrere Therapien und ja, beschäftige mich auch heute noch damit. Ist ja angefangen von, was weiß ich, Yoga, Meditation, ich boxe noch, ich mache auch anderen Sport und Therapie ist ja alles so ein Konglomerat von Tools, Skills und Hilfsmitteln quasi, um quasi wieder seinen Verstand oder seine Gedanken auf den Augenblick zu konzentrieren und wieder den Moment wahrzunehmen und nicht mehr in abstrusen Gedanken zu versinken.
Würdest du sagen, das ist der Schlüssel zu Heilung, dass man im Jetzt ist?
Ja, also das ist ja auch kein Geheimnis. Also es geht ja im Yoga darum, es geht in der Meditation darum, in meinem Buch geht es darum, also es, und auch andere Patienten oder Therapeuten reden ja immer davon, quasi im Hier und Jetzt zu sein. Das ist ja quasi der Schlüssel und ich glaube, es wird die Fähigkeit auch im 21. Jahrhundert auf die am meisten Fokus gerichtet sein wird, gerade durch auch Internet und Social Media und diese ganze Reizüberflutung und Ablenkung, ist es eigentlich das Haupttool, das man beherrschen sollte.
Wie gut gelingt das dir? Also wie oft kannst du eigentlich wirklich im Hier und Jetzt sein?
Also ich habe durch meine kleine Tochter erstaunlicherweise viel gelernt, weil Kinder haben noch diese ganz naive Fähigkeit, die können eine halbe Stunde eine Seifenblase beobachten und da könnte nebendran ein Meteorit einschlagen, das würde wahrscheinlich nichts ausmachen.
Seifenblasen sind auch faszinierend.
Ja, ja, klar. Bloß wir Erwachsenen nehmen ja sowas nur für 3 Sekunden wahr und Kinder, wenn man die ganz genau beobachtet, also meine Tochter ist jetzt 7, aber ich habe sie so im Lauf der Jahre immer wieder von ihr gelernt, wie genau sie Sachen in der Natur oder auf dem Boden oder in irgendeinem Eck wahrnimmt, die ich überhaupt nicht wahrnehme. Und sie ist da ein ganz guter Lehrmeister. Kinder allgemein sind da ganz gute Lehrmeister, weil die noch nicht von der Gesellschaft so abgestumpft wurden wie wir und noch diese kindliche Fähigkeit besitzen, sich voll zu konzentrieren.
Das war bestimmt aber auch eine schwere Zeit, jetzt gerade auch Familie, wo man wahrscheinlich stark eigentlich belastet ist als neuer Vater. Und ja, wenn man auch noch selber nicht gerade fit ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es schwierig war für die Familie.
Ja, ja, klar. Ich trage da auch einen großen Schuldberg auf meinen Schultern. Aber ja, zum Trost ist es ja so, dass Kinder das noch stark auf die Mutter konzentriert sind, erstens. Und zweitens, ich ja auch jedes Wochenende da war, also ich war ja nicht völlig aus dem Leben draußen und ja, wäre schlimmer, wenn es jetzt wäre, wenn ich da längere Zeit weg wäre, weil in ihrer Wahrnehmung das jetzt, glaube ich, gravierender wäre. Damals ging es noch einigermaßen.
War das auch ein Antrieb eher, so von wegen, für meine Tochter will ich jetzt gesünder werden?
Ja, wobei da auch der Teufel dann drin steckt, weil das ja diesen Druck ausmacht und diese Last quasi von jemand, der ein Kind bekommt, dann quasi diese Verantwortung zu übernehmen. Und genau das hat mich ja auch quasi überfordert in gewissermaßen. Das muss man halt einigermaßen relativieren und auch sagen, ey, selbst wenn ich irgendwie krank bin, kann ich für meine Tochter da sein oder wenn ich irgendwas habe. Es gibt ja auch andere Krankheiten, wo Väter oder Mütter dann quasi für ihre Kinder da sind. Also das muss man ein bisschen relativieren, finde ich.
Wir sind gleich zurück. So tönt es, wenn Ihre Firma Geld spart. Mit der Installation einer Solaranlage die Rentabilität Ihres Unternehmens verbessern und nachhaltiger in die Zukunft gehen. BKW. Wir machen Lebensräume lebenswert.
Sebastian, wir haben für alle Gäste so kurze, schnelle Fragen bereit. Mhm. Du kannst einfach mal wirklich kurz und knapp ergänzen, jeweils die Sätze, was dir dazu einfällt.
Ja.
Ergänze den Satz. Mein Lieblings-Hip-Hop-Artist ist?
Okay, ich muss ganz spontan antworten. Gerade habe ich jetzt, weil in Deutschland diese Sing My Song-Staffel lief, habe ich das Joy Denelani-Album, das auf Motown erschien, gerade gehört.
Ist sehr cool.
Genau. Und ansonsten viel Jazz und Soul.
In dem schwierigen Jahr des Burnouts und der Depression hat mich das immer weitergeholfen.
Also ganz am Anfang war es dann wirklich in der Klinik Sport, also ganz viel Sport, morgens Sport, mittags Sport, abends Sport und abends haben wir immer Badminton gespielt, 1-2 Stunden. Das war so mein Anker und mein Wegkommen von den schlechten Gedanken.
Das bringt mich immer wieder zurück zum Hier und Jetzt.
Meine Tochter.
Das Schlimmste an Stuttgart ist? Also außer Stuttgart 21.
Was ist das Schlimmste an Stuttgart?
Aha.
Also ich finde hier gar nichts schlimm.
Ah, dann das Beste an Stuttgart ist?
Das Beste an Stuttgart ist, es hat einen Hauch von Großstadt, ist aber eigentlich keine Großstadt.
Ein Song von eurem zweiten Album trägt den Titel Wann, wenn nicht jetzt. Was wäre etwas, was du noch nicht tust, aber es am besten jetzt tun solltest?
Ja, also ich will schon lange mal wieder surfen. Also surfen war so meine lange, also ich bin 10 Jahre nach Portugal gereist und habe da immer gesurft und habe jetzt vor Corona, glaube ich, ja, 8-9 Jahre bin ich nicht mehr auf dem Brett gestanden.
Ja, höchste Zeit, wieder mal zu gehen.
Ja, genau.
Du hast vorher angesprochen mit dem Tabuthema und dass es für Männer gerade auch schwierig ist, vielleicht über Angst und Depression und Burnout zu sprechen.
Ja.
Kannst du da noch ein bisschen weiter eingehen darauf? Also war es für dich persönlich auch sehr schwierig?
Ich glaube halt, dass Männer halt allgemein sozialisiert sind mit dieser alten Wertevorstellung oder diese Sprachwendung kennt ja jeder. Jetzt fällt sie mir nicht ein.
Große Jungs weinen nicht?
Ja, Männer weinen nicht oder ein Indianer kennt keinen Schmerz und lauter so ein Quatsch. Mhm. Das bekommt man ja alles irgendwie eingetrichtert als Junge und ich glaube, also ich kann es jetzt nur für meine Sozialisation sprechen, dass man halt Gefühle abtrainiert bekommt. Als Mann, dass man stark sein muss, das starke Geschlecht, lauter solche Stereotypen aufgemacht werden und die natürlich ganz, ganz arg schädlich sind, weil indem man halt seine Emotionen nicht mehr zeigen kann, indem man nicht mehr weinen kann, indem man nicht mehr traurig sein kann, baut man einen Panzer um sich auf. Und Männer werden dann zu so Robotern und können keine Gefühle mehr artikulieren und enden dann halt in Panikattacken und Angststörungen. Also das ist ja auch eine ganz typische Männererkrankung.
Ist das auch ein Grund dafür, warum du so offen über deine Erfahrungen sprechen willst? Also so ein bisschen Tabu brechen und mitteilen, was du erlebt hast?
Ja, klar. Also Gott sei Dank ist es ja besser geworden. Es gibt ja mittlerweile auch viele männliche, also hier in Deutschland Kurt Krömer oder Thorsten Sträter, also viele Männer auch, die das Thema aufgemacht haben, Bücher drüber geschrieben haben. Es wird immer besser, aber es ist nach wie vor natürlich, also hier in der Großstadt ist es natürlich noch etwas besser, aber auf dem Land, wenn ich da Leute frage, gibt es schon immer noch dieses Tabu, dass Menschen eine Praxis, also eine Psychotherapiepraxis durch den Hintereingang betreten. Also da gibt es schon noch stärkere Vorurteile als hier.
Ist es auch schwieriger für das Image, also gut, das ist natürlich passiert nach deinen aktiven Musikerjahren, aber ist es auch berufsgruppenbedingt als jetzt Hip-Hopper?
Ja. Also Hip-Hop speziell beobachte ich auch oder höre mir auch immer noch viele Interviews an und es gibt wahnsinnig viele Hip-Hop-Artists, die Panikattacken haben. Also ob das die Großen sind, wie früher Bushido, Flair, diese ganze Gangster-Rap-Phase, die haben alle irgendwann über Panikattacken in Interviews gesprochen. Und auch heute noch die jüngeren Artists, da kenne ich mich jetzt nicht mehr so aus, aber ich verfolge auch noch Interviews da und die sprechen ja heute ist ja Depression schon so ein bisschen Modethema auch geworden und wird viel in Songs thematisiert wird offen über Panikattacken gesprochen eigentlich in der Szene.
Also eine Besserung oder eine Entwicklung, die eigentlich ins Positive geht.
Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn es nicht so stark mit Drogen überfrachtet wäre, würde ich es auch positiv sehen und das wieder mehr diese Musik hören. Aber leider ist es halt auch stark mit die Musikrichtung mit Drogen überfrachtet momentan.
Viele sagen ja, Musik machen sei eine Art Therapie. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der vermeintlichen Therapie, sage ich jetzt mal, und der eigentlichen Therapie, die sich wirklich den Angststörungen zuschreibt?
Ja gut, du hast in dem Schritt natürlich noch jemand, der dich spiegelt, also so eine neutrale, professionelle Person, die dich quasi reflektiert und spiegelt und die eine Richtung vorgibt oder dir hilft einfach. Und nur beim Schreiben natürlich hast du aber auch diese Verbindung mit dem Gehirn quasi, dass du was niederschreibst und dadurch natürlich auch etwas aus dir rauskommt und etwas auf ein Blatt geschrieben wird oder auf ein digitales Medium, ist auch ein Prozess quasi, dass irgendwas aus dir rauskommt und das tut auf jeden Fall auch gut und hilft beim Sortieren und Sammeln von deinen Gedanken und da empfehlen ja auch immer noch die Therapeuten, das quasi mit einem Blatt und mit einem Stift zu machen, weil das einfach eine gute Form ist, also so eine Art Selbsttherapie.
Und die Spiegelfunktion, also von dem Therapeuten oder von dem Begleiter auf dem Weg, wie wichtig schätzt du das ein?
Das ist sehr wichtig, also enorm wichtig und das sollte auch jeder in Anspruch nehmen, der da irgendwie Probleme hat, würde ich eben nur empfehlen, weil es einfach gut ist, selbst wenn man gar nichts irgendwie akut Probleme hat, ist es immer gut, sich von jemandem Neutralem, Professionellen spiegeln zu lassen und weil Freunde halt oft voreingenommen sind und so eine Person, die da neutral ist, kann einem oft auch Kritik oder Sachen sagen, die man nicht so gut macht. Also ich finde es immer empfehlenswert, eine Therapie zu machen.
Sebastian, warum ist die Angst ein Ratgeber, den du, wie du schreibst, 39 Jahre lang weggedrückt hast?
Wenn man halt lernt, dieses Gefühl halt nicht wegzudrücken, wie es die meisten machen, dann gibt es einem auch so kurze, wie so Morsezeichen oder kurze Signale quasi, was gerade vielleicht nicht so gut für einen ist. Also so eine Art Bauchgefühl zu entwickeln und heute achte ich da auch stark drauf, höre da auch stark drauf, dass sobald ich das irgendwie spüre, quasi irgendwas im Busch ist, also nicht so gut ist für mich, dass ich dieses Gefühl quasi ernst nehme und darauf höre.
Also eigentlich als ein Warnsignal und einmal innehalten und überlegen, was ist jetzt genau das, was passiert und was will mir die Angst sagen? So.
Ja, ja, klar. Also nur Idioten haben ja keine Angst. Also weil Angst natürlich auch der Ratgeber ist, der einem das Leben rettet. Und wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Welle reitet beim Surfen zum Beispiel und man spürt irgendwie Angst, dass das zu groß wird oder zu rau, die See, das Meer, dann sollte man vielleicht auf seine Angst hören, denke ich mal.
Was hast du über Angst gelernt, das alle wissen sollten?
Ja, dass es per se kein schlechtes Gefühl ist. Also wir haben ja in unserer Gesellschaft das so ein bisschen eingegliedert in gute Gefühle, schlechte Gefühle, aber das gibt's nicht. Also es gibt keine schlechten oder guten Gefühle, sondern es ist nur der Umgang damit, wie man damit umgeht. Und Angst ist per se kein schlechtes Gefühl, sondern eigentlich ein gutes Gefühl, das uns auch in der Steinzeit das Leben gerettet hat, also von einem Mammut und unser Gehirn funktioniert noch genauso. In Zukunft sollten wir darauf auch achten und darauf hören.
Wenn deine Tochter irgendwann mal in einer Situation wäre, in der du gesteckt hast, was würdest du ihr raten?
Ganz schwierige Frage stelle ich mir oft. Ich habe auch dieses, gibt's auch ein Buch von Sarah Kuttner, das sich damit beschäftigt, und die Mutter erzählt es quasi nie ihrer Tochter, sondern
Weiß denn deine Tochter davon überhaupt, von diesem schwierigen Jahr oder von deinem Buch und so?
Ja gut, mit sieben begreifst du das ja noch nicht. Also das wird sie irgendwann im Teenie-Alter, glaube ich, beschäftigen, denke ich mal. Aber ja, schwierig. Also ich würde ihr auch quasi nur dazu raten, eine Therapie zu machen. Also ich glaube, selbst da irgendwie Therapeut zu sein, wäre falsch.
Also wirklich um Hilfe bitten und sich nicht schämen dafür.
Ja, einfach dieses Natürliche, genauso wie wenn du dir ein Bein brichst, das behandelst du ja auch nicht daheim. Gehst du ja auch zu einem Arzt oder in die Klinik. Also insofern sollte man, wenn du im Gehirn was gebrochen hast, das auch nicht irgendwie daheim mit irgendeinem Kräutertee behandeln.
Also den Ratgeber Angst ernst nehmen und vielleicht trotzdem einen Kräutertee trinken. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Infos zu Sebastian gibt's in den Shownotes. Das war's. NZZ Megahertz, Heart Feelings. Ich bin Monkien. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.